Die Presse. So klingt das, wenn ein ehemaliger, europaweit bekannter Politiker eine Bühne in Salzburg betritt. Zu hören ist hier Boris Johnson auf einer nicht besonders guten Aufnahme aus dem Juli 2024. Der einstige Brexit-Premier der Briten war da schon fast wieder 2 Jahre zurückgetreten und auf einer kleinen globalen PR-Tour. Nach Salzburg geladen hatte ihn damals die Industriellenvereinigung zur bereits 5. Auflage ihres Salzburg-Summit. 20 Minuten ist Boris Johnson auf der Bühne gestanden und hat den EU-Austritt Großbritanniens wortgewaltig verteidigt. Er hat sogar gesagt, dass während der Corona-Pandemie durch den Brexit Leben gerettet worden seien. Ja, und dieser Auftritt, der hat dem Veranstalter IV schon auch ordentlich Kritik eingebracht. Der Standard hat zum Beispiel geschrieben, mit Boris Johnson verspielt die Industriellenvereinigung ihre Glaubwürdigkeit. Aber auch so mancher Wirtschaftskammervertreter war damals äußerst kritisch. In der IV und vor allem innerhalb des Organisationskomitees des Salzburg Summit sieht man das bis heute anders. Die Einladung von Boris Johnson hat den Summit auch auf jeden Fall bekannter und vor allem erst relevant für internationale Speaker gemacht. Seither waren auch Ex-FDP-Chef Christian Lindner, der rumänische Staatspräsident Nico Surdan und der deutsche Grünen-Politiker und Ex-Vizekanzler Joschka Fischer zu Gast. Ja, und die Einladung von Boris Johnson folgt natürlich auch einer ganz bestimmenden Logik der IV, nämlich jener, dass man auch Sichtweisen zulassen müsse, die der eigenen diametral gegenüberstehen. Ja, in diesem Sommer geht der Summit, der heute Abend eröffnet wird und bis Freitag dauert, in sein 7. Jahr. Und das Event ist so groß wie nie. Aber was genau passiert dort eigentlich? Wer trifft sich dort? Wieso macht die IV diesen Riesenzinnober überhaupt? Und wieso wollen nun immer mehr Unternehmen mit an Bord? Darum geht es heute in dieser Folge von Was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Presse hat eine besondere Beziehung zum Europäischen Forum Alpbach. Einige Jahre haben wir während der Kongresswochen im Tiroler Bergdorf jeden Tag eine Zeitung produziert. Seit 2020 machen wir stattdessen einen Podcast, der heißt Was in Alpbach wichtig ist, und er kommt auch diesen August wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Warum erzähle ich das alles? Als der Salzburg Summit 2019 aus der Taufe gehoben wurde, war er bewusst als eine Art gegen Alpbach angedacht. Auch wenn das die Architekten dieses Netzwerkevents, zu denen auch Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler und Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld gehörten, nicht zugeben würden. Wir hören das auch gleich hier im Podcast wieder. Aber Vertreter der Wirtschaft und der Industrie und auch der Politik, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz, die waren damals unzufrieden mit der Führung des Europäischen Forum Alpbach und sie wollten daher etwas Eigenes, Exklusiveres starten. Apropos Sebastian Kurz, zu ihm hören wir später auch mehr. Ja, und nun im verflixten 7. Jahr des Bestehens wollen wir erkunden, was aus dem Summit geworden ist. Sie können diesen Podcast zur Einstimmung hören, wenn Sie gerade auf dem Weg nach Salzburg sind, oder natürlich auch aus der Ferne, wenn Sie selbst nicht dabei sind oder bewusst dort nicht teilnehmen wollen. Im ersten Jahr waren übrigens rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Dieses Jahr sind es schon 750. Das zeigt natürlich, wie groß das Event geworden ist, wobei die Organisatoren unisono sagen, eigentlich ist jetzt Schluss, wir wollen nicht mehr wachsen. Was übrigens unverändert geblieben ist seit dem Jahr 1, ist, dass die Teilnahme nur auf Einladung funktioniert und daher kostenlos ist. Eingeladene sind Mitglieder und Stakeholder der IV und des IV-Netzwerks, darunter auch eben Vertreter aus Medien, Akademie, Kunst und Kultur. Und in diesem Jahr hat man gleich 2 ehemalige internationale Politstars engagiert. Am Donnerstagvormittag spricht Anthony Blinken, er war bis 2025 US-Außenminister unter Joe Biden. Und am Freitag spricht Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau. On a little side note, die Stadt Salzburg ist in angespannter Vorfreude, ob Trudeau seine neue Partnerin, Superstar Katy Perry, mitbringt. Das Generalthema des Summit in diesem Jahr lautet Allianzen in einer neuen Weltordnung. Bei den Gästen aus Kanada und den USA hat man also natürlich auch die transatlantischen Handelsbeziehungen im Kopf, die in den vergangenen Monaten ja etwas angespannt waren. Nun aber zu meinem heutigen Gast, dem Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Christoph Neumeier. Er hat den Summit mit einigen anderen erdacht und die Alpbach-Frage, die habe ich ihm auch gleich gestellt. Nämlich, was kann das Salzburg Summit, was das Forum Alpbach nicht kann?
Die Überlegung war von Anfang an, überhaupt keine Gegenveranstaltung oder etwas als Konkurrenz zu entwickeln, sondern in Wirklichkeit einen exklusiveren Austausch, dann auch in der späteren Entwicklung ganz konzentriert auf 1,5 Tage, indem man in einem Umfeld, das womöglich auch durch den Ort inspiriert ist, die Möglichkeit hat, miteinander zu kommunizieren. In einem durchaus exklusiveren Kreis. Alpbach ist eine andere Idee. Alpbach ist in Wirklichkeit so das Flaggschiff und wohl das traditionellste Konferenzevent, das wir in Österreich haben, auch mit europäischem Anspruch. Und das ist in Wirklichkeit etwas anderes, was da entwickelt wurde. Und es wurde definitiv nicht als Mitbewerb entwickelt.
Jetzt haben Sie exklusiv schon genannt, das Wort, das Schlagwort. Der Summit ist ja noch immer so, dass er über Einladung läuft. Befeuert das nicht genau die Kritik, dass man sagt, Wirtschaftspolitik, die Wirtschaft der oberen 10.000 sozusagen, passiert immer hinter verschlossenen Türen? Warum hat man sich für diese Art der Einladungspolitik entschieden?
Weil es die Möglichkeit gibt, einen Austausch zu pflegen, den man sonst vielleicht in der Breite so nicht pflegen kann. Es geht ja nicht nur um das Programm, das, ich denke, immer hochkarätiger geworden ist, sondern es geht in Wirklichkeit um das Miteinandersein. Und es gibt durchaus den Anspruch, dass das aus einer industriell geprägten Community passiert. Die IV ist ja sozusagen der Träger des Salzburg Summit. Es soll aber trotzdem etwas sein, das einen stark europäisch-internationalen Anspruch hat. Und es soll trotzdem etwas sein, wo man auch mit Menschen aus Kunst, Kultur, wo man auch junge Menschen einlädt. Wir freuen uns, dass wir auch eine Kooperation mit der WU und dem MCI haben, die auch die Themen mit aufbereiten werden, wo das Teil auch einer Lehrveranstaltung ist, dass man hier einen exklusiven Rahmen zum Austausch gibt. Das soll nichts Elitäres sein, sondern das soll etwas sein für eine Community, die einfach daran interessiert ist, wie man Europa weiterentwickeln kann.
Was heißt jung in dem Fall? Also die Studierenden sind Studierenden des ganz normalen Masterstudiengangs oder Bachelor?
Genau.
Also 18 plus?
Definitiv. Und das ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung integriert. Wir haben damit begonnen vor 2 Jahren. Das ist etwas, was extrem auch nachgefragt ist. Und genau das ist die Idee, auch mit jungen Menschen, die auch mitten im Geschehen sind. Also die haben nicht nur sozusagen eine Aufgabe, die sie universitär zu erledigen haben, sondern die auch mittendrin sind, die auch Fragen stellen können etc. etc. Und das ist etwas sozusagen neben junger Industrie und anderen, die in dem Sinn auch für Diversität zumindest alterstechnisch sorgen.
Jetzt ist es ja so, dass Sie, wie Sie mir das schildern, das kann ich schon nachvollziehen. Jetzt sind aber die Jahre ins Land gezogen, 7 Jahre. Man hat den Eindruck, das Summit wird von Jahr zu Jahr größer. Noch ist es, glaube ich, im Rahmen, also 1,5 Tage ist, kennt sich schon fast nicht mehr aus, wenn man das den Auftaktabend am 22. Juli mitnimmt. Aber es ist noch ungefähr so diese 2, 2,5 Tage. Nur wird es immer größer und Sie haben jetzt also eben betont, exklusiv, doch ein bisschen auch unter sich Dinge entwickeln, darüber nachdenken. Trotzdem hat man den Eindruck, auch die Berichterstattung wird breiter. Die Gäste werden, wie soll ich sagen, prominenter oder sozusagen öffentlichkeitsbekannter. Wie passt das dann zusammen? Muss das automatisch immer dieses höher, weiter, schneller werden?
Nicht zumindest grundsätzlich gewollt. Ehrlich gesagt sind wir selbst von der Nachfrage der vergangenen Jahre positiv überrascht gewesen. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die dann irgendwie natürlich erfolgt ist. Wir sind aber natürlich an einem Punkt angelangt, wo wir für die Zukunft überlegen müssen, ist das jetzt ein Format, das sich so noch trägt oder denken wir über andere Dinge nach? Öffnen wir wirklich in der gesamten Breite, dann ist es nicht mehr das, als dass es begonnen hat, aber das womöglich auch einen Beitrag für den Diskurs leisten kann. Und darum geht's letztendlich. Was uns auch wichtig ist, ist doch ein bisschen der Fokus auf das, was Produktion in Europa ist. Das ist ja auch etwas, was massiv unter Druck steht in den vergangenen 5 bis 10 Jahren. Und das können wir drumherum letztlich auch bauen, diskutieren, in den Diskurs gehen. Und dann haben wir ja die große Renaissance der Geopolitik als offene mittlere Volkswirtschaft wie Österreich, und wir sind eine Exportnation, ist das natürlich hochrelevant. Und das hat letztlich auch den Summit immer internationaler gemacht, und deswegen sprechen wir da jetzt dieses Jahr auch über Allianzen in einer Welt, die eine andere geworden ist. Und das ist etwas, was eine natürliche Weiterentwicklung ist. Aber das Format steht immer wieder nach jedem Summit neu zur Diskussion, und so gesehen werden wir auch da unsere Antworten finden müssen oder das auch durchdiskutieren.
Ich glaube, bekannt ist schon seit spätestens der Pressekonferenz vor einiger Zeit, wer heuer die zwei besonders prominenten Gäste sind, weil sie gerade auch international ansprechen. Das eine ist der ehemalige kanadische Präsident Justin Trudeau, das andere ist Anthony Blinken. Wieso die beiden?
Justin Trudeau steht exemplarisch für das, über das wir diskutieren, nämlich wie kann eine regelbasierte Partnerschaft Europas mit anderen aussehen. Er war Premier, als CETA verhandelt wurde, also das Freihandelsabkommen. Wir erinnern uns, höchst umstritten. Österreich auch eine unrühmliche Rolle gespielt, weil wir bei den letzten mit Wallonien dabei waren, die noch das zumindest hinterfragt haben. Wir haben sensationelle Zahlen und wir haben auch gemerkt, dass noch nichts passiert ist, sozusagen. Und er war immer einer, der das auch sehr stark international gedacht hat und diese Partnerschaft für Europa besonders wichtig war. Und Anthony Blinken, ja aus der vorhergehenden Administration in den USA, war auch ein Anhänger und ist es nach wie vor regelbasierter globaler Partnerschaften. Und daher, glaube ich, passen diese beiden Persönlichkeiten sehr, sehr gut, mit ihnen darüber zu diskutieren, wie sich diese Welt verändert hat. Im kanadischen Fall ist es sehr spannend, dass sozusagen auch der Nachfolger sehr stark dieses Thema, auch regelbasierte Partnerschaft, auch geprägt hat, der Mittelmächte. Europa ist keine Supermacht mehr, wie wir wissen und leidvoll manchmal erkennen müssen. Und in dem Sinn sind es, glaube ich, zwei Persönlichkeiten, die da wirklich auch interessant sein können.
Okay. Wenn wir diesen Blick ins Globale jetzt schon ein bisschen gemacht haben, frage ich mich, wir haben ganz frische Zahlen des IHS, eine Prognose für die nächsten 5 Jahre, dass es mit dem Wachstum in Österreich nicht besonders gut weitergehen wird, vermutlich. Der IHS rechnet nur mit ungefähr 1% Wachstum pro Jahr bis 2030. Das ist ein Thema, das natürlich die Industrie auch beschäftigt. Ich frage mich also, wenn man solche Zahlen bekommt, glauben Sie, dass diese, also es ist immer, man muss sich irgendwann entscheiden, legen wir den Finger auf die Wunden, die bei uns auch innerösterreichisch nicht funktionieren, oder schauen wir auch eben ins Globale? Wofür steht das Summit mehr, oder worauf, glauben Sie, werden Sie sich mehr konzentrieren? Zum Beispiel solche Dinge wie internationale Partnerschaften oder auch wirklich das Versagen oder die Schwäche der österreichischen Wirtschaft aktuell?
Ich denke, der Summit hat diesen europäischen und internationalen Anspruch, dass wir primär europäische und globale Themen diskutieren werden. Das sieht man auch am Programm. Da sind unendliche Chancen vorhanden. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich unsere Hausaufgaben national zu machen. Da gibt's auch extrem viel zu tun. Und da könnten wir vieles sehr viel besser machen. Aber was wir ja auch in dem Sinn versuchen, ist, es ist ja auch nationale Politik vor Ort. Sie diskutiert auch mit. Es gibt die Möglichkeit, dann auch informell sich auszutauschen und gleichzeitig aber darauf zu achten, dass wir auch unsere europäischen Aufgaben machen müssen. Wir müssen einerseits innerhalb Europas stärker werden. Das sind die alten Stichworte, wie vertiefen wir den Binnenmarkt, schaffen wir endlich einen europäischen Kapitalmarkt, dass sich auch Unternehmen aus Europa weiterentwickeln können und nicht in die USA gehen müssen, um sich zu finanzieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, schaffen wir es, wo ja durchaus Europa auf dem Weg ist, auch Partnerschaften verstärkt global zu schließen. Da geht es nicht nur um klassische Freihandelsabkommen und Investitionsschutzabkommen, sondern da geht es auch um andere Partnerschaften. Also wir haben lange diskutiert über Südamerika, wir haben jetzt eine Novellierung des Abkommens mit Mexiko etc. etc. Das ist für eine Exportwirtschaft wie die österreichische einfach immanent wichtig. Und das sind die Themen, die primär in Salzburg diskutiert werden.
Übrigens, weil Christoph Neumeyer da von der nationalen Politik spricht, die auch vor Ort sein wird, der Bundeskanzler ist diesmal nicht dabei. Somit sind die ranghöchsten politischen Vertreter, unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer, Kleiner Einschub, der Wirtschaftskammer Wien-Chef Walter Ruck hat ihn ja offenbar vor einiger Zeit in kleiner Runde als Typ Sachbearbeiter und Vorstandsassistent bezeichnet. Weiters ist auch dabei Europaministerin Claudia Bauer von der ÖVP und Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ sowie EU-Migrationskommissar Magnus Brunner. Und mit Karl Nehammer spricht dafür ein ehemaliger Ex-Kanzler, er ist heute Vizepräsident der European Investment Bank, über Europas Rolle im Ukraine-Konflikt. Apropos Walter Ruck, wir wissen natürlich nicht, ob und wann der Mann nun berufliche Konsequenzen aus der Affäre zieht. Seine nun öffentlich gewordenen Ansichten, sein fragwürdiges Frauenbild und die Tatsache, dass er auch Industrielle, nämlich vornehmlich jene aus Oberösterreich, als Degenerierte bezeichnet hat, haben Chancen, das Gesprächsthema Nummer 1 auf den Seitenbühnen des diesjährigen Summits zu werden. Aber das nur am Rande. Wir bleiben in unserem Gespräch bei der Politik und ich frage Christoph Neumeier, welche wirtschaftspolitische Maßnahme er sich zum Beispiel von einem Minister wie Hartmannsdorfer derzeit erwartet und warum es an der Umsetzung hapert.
Ich glaube, es ist ein Dreiklang. Das eine ist, unser Land oder unsere Wirtschaft ist zu teuer geworden. Wir merken das an den Verlusten auf den Exportmärkten. Unsere Exportquote war immer rund um 60%, mittlerweile bei 57%, weil wir Marktanteile global verloren haben. Wir sind zu teuer geworden. Das hängt sozusagen stark mit der Lohnentwicklung zusammen. Das hängt mit den Energiepreisen zusammen und das hängt mit dem bürokratischen Druck zusammen. Das ist in Wirklichkeit das, was wir am dringendsten lösen müssen. Und das Zweite ist aber immer weiter in die Zukunft investieren. Wir müssen, wo wir durchaus gut sind, auch im europäischen Vergleich, auch weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Wir müssen da hochattraktiv bleiben. Das kann man wohl auch effizienter noch einmal machen, aber das ist das, was besonders wichtig ist. Und das Dritte ist, erkennen wir auch die Zukunft richtig, die richtigen Trends, also in den Branchen, Energie, und da Energieübertragung, wie stellen wir unsere Energieversorgung neu auf? Sicherheitsbranche, ganz enorm wichtig. Machen wir das Richtige, was AI betrifft? Da geht es um die Integration. Wo wir stark sein können, ist die sogenannte Physical AI. Also wie setzen wir es um in Unternehmer, in der Automatisierung etc. etc. Das ist sozusagen der dritte Teil, den wir nicht verpassen dürfen. Wir haben eine nach wie vor super starke industrielle Basis. Wir vergessen immer sehr oft, dass nach wie vor der Produktionssektor so viel ausmacht wie Tourismus und Landwirtschaft und gemeinsam und noch sehr viel mehr. Das heißt, wir müssen um das ringen. Und darum geht's gerade. Wir können viele Dinge global nicht beeinflussen. Mhm. Ob Wladimir Putin Krieg gegen die Ukraine führt und jeden Tag entscheidet, er will ihn weiterführen.
Oder Trump gegen den Iran.
So ist es. Oder Trump gegen den Iran können wir nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, sind unsere Hausaufgaben, die wir national machen. Was wir beeinflussen können, ist, dass wir unseren Job auf europäischer Ebene machen. Da gibt es ein paar ganz gute Ansätze auch der Bundesregierung. Und das sind die Dinge, über die wir reden müssen. Wo können wir noch gestalten? Wo haben wir Einflussmöglichkeiten? Und über das muss gesprochen werden und dann muss auch gehandelt werden.
Die IV ist neben der WKO eine der Institutionen, die am lautesten auch von der Regierung selbst immer wieder Sparmaßnahmen einfordert. Gibt es eigentlich etwas, wo die IV oder auch die Industrie selber sagt, da könnten wir auch uns an der Nase nehmen und in den nächsten Jahren eine Spur sparen, ohne dass Investitionen leiden?
Ich glaube, das, was die Industrie und die Unternehmen leisten können, ist, dass sie gut gemanagt sind, dass sie auch verstehen, sozusagen, wo finden die Trends statt, bin ich optimal aufgestellt, um mit dem auch umgehen zu können. Und wir haben ja das Privileg, wir sind ja eine Organisation mit direkter Mitgliedschaft. Wir haben Unternehmen und Unternehmer, die ehrenamtlich bei uns ihren Job machen. Und daher wissen wir sehr, sehr genau, ich darf selber auch in Aufsichtsräten sitzen, etc., etc., was bedeutet was auf unternehmerischer Ebene. Und da kann ich mit, glaube ich, gutem Gewissen sagen, dass der Großteil der österreichischen Unternehmen extrem gut gemanagt ist. Aber es geht letztlich darum, habe ich auch die Chance, am Standort weiter auch investieren zu können. Und das ist die ganz große Herausforderung. Was die IV betrifft, wir sind eine super schlanke, super kleine Organisation. Also wenn wir über die IV reden, dann reden wir über rund 160 Vollzeitäquivalente und da sind 20 Trainees drinnen und wir haben ein relativ großes Büro in Brüssel, weil wir sehr stark europäisch arbeiten, ich persönlich auch. Wir haben kleine Länderbüros und wir haben das, was man am Schwarzenbergplatz des Wiener sieht, nämlich im Haus der Industrie. Und wir matchen uns mit Organisationen, die mehrere tausend Mitarbeiter haben auf der Sozialpartnerebene. Und ich glaube, dafür zeigen wir, dass wir extrem lean, extrem fokussiert arbeiten. Und wir sind eine freiwillige Organisation und unsere Mitglieder challengen uns ordentlich, so gesehen. Versuchen wir auch wirklich super effizient zu arbeiten.
Das Lean aufgestellt bringt mich zum nächsten Thema nochmal zum Summit zurück, der eben recht überschaubar und klein gestartet hat, so wie Sie es schon erzählt haben, aber gewachsen ist und auch mittlerweile mit vielen Partnern zusammenarbeitet. Da würde mich interessieren, wer sind denn jetzt die großen Partner, die fürs Gelingen dieses Events verantwortlich sind und mit wem würden Sie eher nicht kooperieren?
Ja, ein Event, der, wie Sie schon angemerkt haben, so stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren, ist auch für eine Organisation wie die IV einfach alleine nicht stemmbar. Wir sozusagen bringen die Dinge sozusagen auf die Reise. Wir haben ein kleines Organisationsteam. Aber wir arbeiten auch sehr stark mit Partnern zusammen, wie Sie richtigerweise sagen. Die kommen entweder aus der Kreditwirtschaft oder sie sind auch Mitglieder, die sagen, das ist mir noch einmal etwas wert, dass ich da zusätzlich sozusagen auch etwas einbringe. Wir freuen uns aber auch über viele Partner, teilweise aus den Dienstleistungen. Das geht bis zu Rechtsanwälten etc. etc., die sagen, das ist etwas, was so spannend ist, da wäre ich gerne auch mit dabei. Das unterstütze ich in dem Sinn sehr, sehr gerne. Und so gesehen haben wir mittlerweile mehrere Dutzend Partner unterschiedlicher Größe, mit denen wir zusammenarbeiten. Naja, wo würden wir uns schwer tun? Schwer tun würden wir uns wahrscheinlich mit Partnern, die in intensivem Wettbewerb zu Europa stehen, mit Unternehmern aus diesem Bereich. Und wir achten darauf, dass es auch eine starke österreichische industrielle Note gibt, wo wir das miteinander gut abbilden können. Wir freuen uns extrem auch immer über unsere Logistikpartner, die auch mithelfen.
Weil es Christoph Neumeier hier nicht näher ausgeführt hat, ergänze ich jetzt noch. Main Sponsor ist unter anderem das Unternehmen Pharmic und erst seit dem Jahr 2025 die Raiffeisen. Und zwar konkret eigentlich vier Teilorganisationen der Raiffeisen, nämlich die RBI, die Raiffeisen Wien Niederösterreich, die Raiffeisen Salzburg und die Raiffeisen Oberösterreich. Sie alle hosten das Welcome Gala Dinner im Hangar 7 heute Abend, bei dem 300 der 750 TeilnehmerInnen eingeladen sind. Premium-Sponsor des Summit ist der Verbund und unter den 12 Co-Sponsoren sind auch Unternehmen wie Austrian und ÖBB und dann gibt es auch noch mehr als ein Dutzend sogenannte Supporters. Medienpartner sind in diesem Jahr der ORF, Pro7Sat1 Puls4, ServusTV, das IV-eigene Selektiv und auch wir von der Presse. Unser Geschäftsführer Rainer Novak ist außerdem schon seit einigen Jahren im 10-köpfigen Advisory Board des Summit. Was die IV immer wieder betont, ist, wie bewusst der Ort Salzburg von Anfang gewählt war als Austragungsort für den Summit. Daher frage ich Christoph Neumeier, inwiefern tangiert Sie das aktuelle, ja, personelle Drama, das sich rund um Salzburg vor allem im Frühjahr abgespielt hat?
Sie haben natürlich vollkommen recht. Salzburg ist attraktiv als Location zu diesem Zeitpunkt, also rund um die Eröffnung der Festspiele etc. Das ist auch etwas, was, obwohl wir ja eigentlich in der Ferienzeit sind, uns auch hilft, auf der anderen Seite auch internationale Gäste dann zu attrahieren. Weil man sagt, okay, man kommt gerne und man kann das womöglich mit einem Kulturaufenthalt und Ähnlichem verbinden. Ich glaube, entscheidend ist das Programm, das da vorliegt. Und das ist, glaube ich, hochkarätig wie eh und je. Das sind sehr viele spannende Aufführungen. Ich freue mich auch auf das eine oder andere. Und ich glaube, da sieht man ein bisschen die Tragödie des Frühjahrs oder wie immer man sie nennen möchte, ist da nicht abgebildet. Und daher glaube ich, dass das auch so gut funktionieren wird.
Die Festspiele, die kooperieren anscheinend wirklich gerne mit dem Summit, das hört man immer wieder, aber sie sind nicht Sponsoren. Die Präsidentin der Festspiele, Christina Hammer, die spricht so wie auch IV-Präsident Georg Knill und die Salzburger Landeshauptfrau Ed Stadler am Donnerstag in der Früh im Salzburg-Kongress Öffnungsworte. Die IV kauft lediglich ein kleines Kontingent an Festspieltickets, um dann diese an interessierte und vor allem internationale Gäste zu geben. Aber das war's dann schon. Nach dem Gala-Dinner am Mittwoch gibt es übrigens am Donnerstagabend gleich drei von der IV gesponserte Events. Einmal im Hotel Sacher, einmal im Café Bazaar und zwischen diesen beiden Locations am Salzachufer schlägt auch erstmals das Selektiv eine Pop-Up-Bar auf, die wohl vor allem die eher jüngeren, studentischeren Gäste ansprechen soll. Das traditionelle Treffen Schinkenfleckerl und Gin Tonic, zu dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz erst am kommenden Samstag, dafür schon zum vierten Mal lädt, hat mit dem Summit offiziell übrigens nichts mehr zu tun. Es gab schon Jahre, da war diese Party genau während des Summits angesetzt. Überhaupt Kurz und das Summit, die haben lange sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Zuerst war er als Kanzler ranghoher Pate der ersten Ausgabe und auch ein Jahr nach seinem Ausstieg aus der Politik im Sommer 2022 war Kurz als damals dann Privatmann fast so etwas wie das inoffizielle Maskottchen des Salzburg Summit. Mit dieser besonderen Nähe ist es heute, wie mir scheint, vorbei. Hinter vorgehaltener Hand sagen zwar manche, es muss der Anspruch des Summits sein, dass der österreichische Bundeskanzler, egal welcher Couleur, dabei ist und auch spricht, egal ob es Andreas Babler oder sonst wer ist. Aber wie gesagt, Stocker hat diesmal abgesagt. Daher habe ich Christoph Neumeier dann noch gefragt, wie hat sich das Verhältnis der IV zur Politik seit 2019 eigentlich verändert?
Für die IV ist es immer spannend. Es gibt sozusagen einen Markt oder mehrere Märkte auch für eine Organisation wie die Industriellenvereinigung. Und auf diese Märkte kann man auch keinen Einfluss ausüben. Wenn Regierungswechseln stattfinden und andere Partner an der Regierung sind, sind andere Partner an der Regierung. Wir haben ja das Privileg, dass wir parteipolitisch unabhängig sind und auch sonst unabhängig sind. Und natürlich trachten wir danach, dass wir mit jeder Bundesregierung, aber mit allen Parteien auch gut sachlich zusammenarbeiten. Das waren womöglich gerade in der Zeit der Kanzlerschaft Sebastian Kurz, der natürlich auch eingeladen war. Und jetzt sind Ministerinnen und Minister auch vor Ort, aber der aktuellen Regierung. So gesehen ist das etwas, wo die aktuellen Partner vor Ort sind.
Mhm. Trotzdem vielleicht sehr konkret und bewusst zugespitzt gefragt, war die Wirtschaftspolitik unter Kanzler Kurz aus der IV, aus der Sicht der IV, industriefreundlicher als heute?
Ich glaube, dass die Bundesregierung unter Sebastian Kurz ebenso wie die nachfolgenden Bundesregierungen und auch die aktuelle den Anspruch hatten, Österreich positiv zu verändern, durchaus in den Strukturen. Es ist deswegen eine Bewertung endgültig, glaube ich, schwierig, weil nicht sehr viel Zeit blieb, um zu beweisen, wie stark man strukturelle Veränderungen vornehmen kann. Aber dass die Regierung Sebastian Kurz diesen Anspruch hatte, steht, glaube ich, außer Frage. Da sind Dinge passiert. Ich erinnere an die Flexibilisierung der Arbeitszeit, über die heute übrigens keiner mehr redet. Das ist auch kein Problem. Das war es auch nie, aber es war ein wichtiger Schritt, der zu gehen war. Aber auch die aus meiner Sicht zu Unrecht breit gescholtenen Strukturreformen in den Sozialversicherungen, weil sie auch nicht so letztlich umgesetzt wurden, wie es eigentlich geplant war. Mhm. Das heißt, das muss man zugute halten. Es gab Strukturreformen, die begonnen wurden. Dann kennen wir die Geschichte, wie es ausgegangen ist.
Mhm. Sebastian Kurz ist auch einmal nach seinem Ausstieg aus der Politik dem Summit verbunden geblieben. Hält sich das weiterhin, dieses gute Verhältnis?
Absolut. Und wir haben auch, es tritt auch der ehemalige Bundeskanzler Nehammer allerdings in neuer Rolle auf. Daher tritt er auch auf. Ja, das ist es. Und das ist uns auch wichtig, dass wir auch mit allen Politikerinnen und Politikern, mit denen man sachlich gut zusammenarbeiten kann. Und das trifft nicht nur auf eine Partei, sondern auf viele Parteien zu, dass man mit denen auch Kontakt hält.
Es wird übrigens auch spannend, was Justin Trudeau langfristig macht, weil derzeit ist er ja, glaube ich, hauptsächlich genau das, was er jetzt macht, wenn er nach Österreich kommt. Er lässt uns an seinem Expertise teilnehmen, wenn man so will, und hält Vorträge und reist auch mit seiner, glaube ich, sehr prominenten neuen Partnerin durch die Welt. Aber das ist noch kein Hauptjob, oder?
Definitiv. Wir haben viele Persönlichkeiten, wo man vom Alter her vermuten könnte, da kommt noch was.
Ja. Ja, und wie kommt man jetzt eigentlich an internationale Speakerinnen und Speaker und auch an den ein oder anderen prominenteren Namen aus Österreich? Dominik Futschig ist Vizepräsident vom Verein Salzburg Summit und von Anfang an war er für das Programm und die inhaltliche Ausrichtung zuständig. Er hat mir gesagt, vieles funktioniere tatsächlich über Netzwerke. Und das sei ja etwas, das bei uns, wie er sagt, also in der IV, gelernt sei. Top-Speaker wie Justin Trudeau oder Anthony Blinken, die bucht man aber natürlich einfach über internationale Agenturen und zahlt natürlich auch dafür. Ja, und manchmal bekommt man dann einen Popstar ohne extra Aufschlag dazu. Wir werden sehen, ob das in diesem Jahr gelingt. Ganz neu im Programm sind in diesem Jahr sogenannte Zeitgeist-Sessions. Da werden Politiker wie der EU-Kommissar Magnus Brunner kurze 10 Minuten Impulse zu tagesaktuellen Themen geben. Bewährt haben sich offenbar die Deep Dives am Donnerstagnachmittag. kurz bevor dann das Abendprogramm beginnt. Hier wird in 7 kleineren Runden, die parallel zueinander stattfinden, eine Stunde lang Themen wie Intelligence, Medien, das Startup-Ökosystem und Energie besprochen. Und hier kommt jetzt ein kleiner Transparenzeinschub. Ich werde in diesem Jahr ehrenamtlich einen der Deep Dives moderieren, und zwar zum Thema Energy as a Strategy for the Future. Die Runde ist powered by OMV und da diskutieren Monika Köppel-Turiner, Reinhard Flory von der OMV und Markus Beirer. Ein Wort jetzt noch zum Forum Alpbach. Offenbar haben sich die Gräben zwischen dem 80 Jahre alten traditionsreichen Forum in Tirol und dem Summit in Salzburg wieder etwas geschlossen und stehe jetzt nämlich in einem engen Austausch, verrät mir Christoph Neumeier.
Weil wir glauben, es ist Platz für beides.
Ja, und das zeigt sich unter anderem auch darin, dass der neue Alpbach-Präsident Ottmar Karas ebenso einen Deep Dive bestreiten wird, und zwar zu Europapolitik, gemeinsam mit Lukas Mandl, dem EU-Abgeordneten der ÖVP, und ÖVP-Tourismus- und Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner. Einmal noch Christoph Neumeier zum Schluss.
Es ist nun einmal Salzburg etwas völlig anderes als die 2 Wochen in Alpbach.
Ja. Oder heißt das umgekehrt auch, dass die IV auch wieder mehr in Alpbach
auftritt? Wir sind auch in Alpbach ganz bewusst vor Ort. Das waren wir voriges Jahr auch und werden wir dieses Jahr auch sein, weil wir dieses Signal auch geben wollen. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung. Es sollte, idealerweise kann es aufeinander einzahlen. Wir können Diskussionen, die vielleicht in Salzburg begonnen wurden, in Alpbach weiterführen. Und so soll es auch verstanden werden.
Aber in der Zwischenzeit sind interessanterweise noch viele kleine Veranstaltungen aus dem Boden gewachsen, wie die sprichwörtlichen Schwammeln im Sommer. Das Kid Summit, der Impact gleich. Sind diese Dinge Konkurrenz für das Salzburg Summit?
Nein, und der entscheidende Punkt für uns ist einfach die Nachfrage. Wir würden es nicht mehr tun, gäbe es nicht so eine massive Nachfrage. Und es ist der Fokus sozusagen von uns als IV ist auf diese eine Veranstaltung gerichtet. Die Veranstaltungen sind, glaube ich, unterschiedlich, haben unterschiedliche Schwerpunkte. Ich sage immer, wenn es der Markt hergibt und der Platz hergibt und die Menschen gerne dorthin gehen und inspiriert werden, dann ist das, glaube ich, sehr okay. Aber bin schon bei Ihnen, die vergangenen 10, 15 Jahre sind spannend zuzuschauen, ja, was es nicht alles da am Markt
weil
gibt.
Weil wir könnten auch noch in den Frühling schauen, Europaforum Wachau.
Absolut.
Und. Also es ist schon erstaunlich, wie viele dieser ja doch auch eben etwas exklusiveren Diskussionszirkel sich in den vergangenen Jahren in so einem kleinen Land wie Österreich an schönen Orten allesamt, weil das ist irgendwie das, wo alle irgendwie damit werben, meistens in den Bergen oder an Seen, wie viel da zusammengekommen ist. Woran liegt das? Haben die Manager und Politiker zu viel Tagesfreizeit? Und Medien, muss man auch dazu sagen, zu viel Tagesfreizeit?
Also ich glaube nicht, weil ich sage, was uns sehr stark gespiegelt wird, um so zu formulieren, ist, dass der Salzburg Summit de facto 1,5 Tage dauert. Ja, es ist sehr konzentriert. Ich kann das gut unterbringen. Ja, es gibt, glaube ich, andere Formate, die sich ein bisschen schwer tun, wenn es länger dauert etc., weil in Wirklichkeit ist Zeit knapper geworden, sowohl für die Politik, in Wirklichkeit auch für Manager und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen sozusagen braucht das wirklich sozusagen einen Platz im Markt. Das Entscheidende ist ja, was kann man daraus sozusagen auch noch einmal als Benefit für sich persönlich mitnehmen? Österreich hat ein bisschen sozusagen die Gnade der Lage. Wir sind in der Mitte Europas. Wir haben eine historisch starke Rolle gespielt in diesem Mitteleuropa. Wir hätten wahrscheinlich noch mehr Chancen, diese Rolle auch noch stärker zu spielen. Und daher, glaube ich, ist es als Location für solche Veranstaltungen hochattraktiv und gibt es eben einige, die das auch erkannt haben und daher auch bespielen. Aber ich darf vielleicht auch in Zusammenhang mit Mitteleuropa und CEI darauf hinweisen, dass es da auch ein sehr spannendes Format gibt, Globsec, das da neu entwickelt wurde. Das heißt, da ist auch da auch durchaus noch Platz, aber Österreich hat da relativ früh begonnen, hat wunderbare Locations, wo Menschen auch gerne hinkommen. Und in dem Sinne ist das sicherlich ein Vorteil.
Das muss man zur Verteidigung auch sagen, auch gerade wenn man in alle möglichen speziellen Bereiche global sieht, das Konferenzgeschäft dürfte trotz der digitalisierten Social Media AI-Welt boomen, mehr boomen denn je. Vielleicht ist es eine Folge nach den Pandemiejahren, aber vielleicht ist es auch tatsächlich ein bisschen eine Antwort oder Gegenbewegung zur so digitalisierten Welt, dass man sich eben dann doch immer wieder mal gerne, egal in welche Berufssparte, ob es jetzt eben Journalisten sind, ob es AI-Experts sind, Bankensektor, Politik, dass man sich realiter wieder trifft und miteinander austauscht.
Ich würde das unterstreichen wollen. Ich glaube, dass die persönliche Begegnung, das Authentische, das Miteinander reden auch, dass das wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Und bei uns auch ein bisschen eben die Idee, diese Räume auch zu geben, aber sie sind nicht dominant und sie sollten auch nicht dominant sein, weil es geht um Inhalte und es geht um strategische Diskussionen. Ich glaube, dass dieser Wert massiv zugenommen hat und er wird weiter zunehmen. Und es gibt eine tiefe menschliche Sehnsucht zu diesem Austausch und ich denke, dass das auch etwas ist, was hier sehr stark mitspielt.
Gut, da muss ich es jetzt am Schluss aber noch ein letztes Mal challengen. Kann man denn wirklich in 1,5 Tagen so viel zum Austausch kommen, wenn das Programm so dicht ist, wenn auch abends dann Veranstaltungen sind? Oder anders gefragt, was soll denn dabei rauskommen? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, schon ähnlich. Es ist immer die Frage, was man damit bezweckt. Aber was soll nach dem Salzburg Summit am Tisch liegen? Und was soll man sozusagen durch diese persönliche Begegnung mitnehmen können?
Das Learning aus den vergangenen Jahren ist auch, etwas mehr Zeit auch für den persönlichen Austausch zu geben, auch untertags, also ein bisschen mehr Pausen. Dann muss man auf der anderen Seite ein bisschen dann auf die Disziplin schauen, dass man auch wieder in das Programm kommt.
Es hilft übrigens, dass das Wetter angeblich schlechter werden soll. Das heißt, es wird eher kühler.
Genau.
Und das hilft beim fürs Denken.
Könnte das positiv sein. Weiter anregend. Das ist sozusagen auch das Learning, das zu ermöglichen. Die Aufgabe ist, und das ist auch das, was die Studentinnen und Studenten tun, die Dinge zusammenzufassen, ja, die Dinge auch in Kontext zu stellen. Und das soll uns auch allen und allen, die daran dann mitgewirkt haben, helfen, vielleicht ein paar Entwicklungen besser zu verstehen, ein paar Trends vielleicht besser erkennen zu können. Und auf nationaler Ebene geht es darum, dass wir die Dinge, die wir wahrscheinlich alle ganz gut wissen, die wir tun müssten, um dieses Land noch einmal besser aufzustellen, vielleicht noch einmal einen zusätzlichen Boost auch bekommt, wenn man es insbesondere in Relation mit den geopolitischen Herausforderungen stellt.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Folge 1 über den Salzburg Summit in unserem Podcast Was wichtig ist, mit Hintergrund zur Entstehungsgeschichte und einem Ausblick auf das Programm. Wir melden uns wieder am Freitag mit einem Wrap-up direkt aus Salzburg und wir berichten in der Zwischenzeit natürlich auch auf diepresse.com von dort. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann erzählen Sie anderen bitte gerne davon, empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie, was wichtig ist, auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und hören Sie hier auch einmal zu einem anderen Zeitpunkt hinein. Schreiben Sie mir Feedback an podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut und auf bald.